Herzlich willkommen bei Tonritas Kessel, dem Podcast rund um heimische Magie, Hexen, Zaunreiten, Runenzauber und nordischen Schamanismus. Mein Name ist Annette Baumgarten, ich bin Autorin, Hexe, Wölver und Zauberwirkerin. Seit vielen Jahren unterrichte ich in Präsenz und online die schamanisch-magischen Wege Europas. Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen zu helfen, ihre eigene spirituelle Verbindung zu entdecken und ihre Bestimmung zu finden, verwurzelt im Hier und Jetzt, in der Welt, die uns alle umgibt. Passend zur immer näher kommenden Sommersonnenwende soll es heute in Tonritas Kessel um die Sonne gehen. Zu meinen liebsten Gewohnheiten gehört es, die Sonne gleich am Morgen zu grüßen. Am liebsten draußen unter freiem Himmel, mit dem Gesicht ihr zugewandt und barfuß auf der Wiese. In den alten Mythen ist die Sonne nicht nur der sichtbare Stern am Himmel, sondern durch die physische Sonne hindurch leuchtet ein gewaltiges und geheimnisvolles göttliches Wesen. Dieses Wesen ist nicht einfach nur die physische Sonne, die wir am Himmel beobachten, sondern das Licht der Sonnengöttin und ihre Natur wird vielmehr in der physischen Sonne sichtbar, leuchtet durch sie hindurch. Und keine Sorge, in dieser Folge soll es nicht um den Jahreskreis und all die vielen Feste geben im Jahreskreis und die Feste zur Sonne, sondern es geht mir vielmehr um die Sonne selbst, um die Mythen, die mit ihr zusammenhängen, um alte Volksmagie, die mit ihr verknüpft ist und natürlich auch um das Thema, ist die Sonne männlich oder weiblich, eine Göttin oder ein Gott? Und ja, in vielen Überlieferungen Nordeuropas, aber auch im Rest der Welt, ist die Sonne eine Göttin, eine Sie, kein Er. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Ich möchte also mit dem anfangen, was vielleicht viele überrascht. In zahlreichen nord- und osteuropäischen Überlieferungen ist die Sonne weiblich, eine Göttin, kein Gott. Natürlich ist die Sonne selbst weder weiblich noch männlich. Sie ist ein Stern, ein glühender Himmelskörper. Um biologisches Geschlecht geht es dabei also gar nicht. Gemeint ist eher eine göttliche Macht, die mit der Sonne verbunden ist und, wie ich schon sagte, durch sie hindurch scheint. Eine Göttin, der man im Ritual, im Zauber oder auch auf dem Seelenflug begegnen kann. Dass dies zum Beispiel bei den germanischen Stämmen so gesehen wurde, sieht man auch heute noch daran, dass wir auch im Deutschen noch die Sonne sagen, anders als in den lateinischen Sprachen. Und dennoch überrascht diese Behauptung mit der weiblichen Sonne viele. Denn dank der westlichen Mysterientradition mit ihren starken mediterranen Verknüpfungen sind wir es eigentlich alle gewohnt, uns die Sonne als männlich und den Mond als weiblich vorzustellen. Und immer wieder stößt es auf Widerstand, wenn ich es dann andersherum erzähle. Dabei ist die Sache zumindest in den nordischen Quellen wirklich sehr eindeutig. Die Sonne, Sol oder auch Sunna, ist personifiziert und sie ist eine Göttin und wird zu den Asinnen gezählt. Ihr Bruder ist Mani, der Mond. Im Süden, im germanischen Raum, begegnet uns dieselbe Göttin im zweiten Merseburger Zauberspruch unter dem Namen Sunna. Und im Inselkeltischen, in Irland und Schottland, heißt die personifizierte Sonne Grian. Und Grian ist zugleich Sonnengöttin und Königin der Feen. Und das solltest du dir wirklich merken, denn wir nehmen diesen Faden später noch einmal auf. Und das ist, also die weibliche Sonne, das ist kein germanisches Sondergut. Die weibliche Sonne finden wir überall auf der Welt. Bei den baltischen Völkern ist es Saule, die mit ihrem Pferdewagen über den Himmel fährt und am Abend die Pferde im Meer wäscht. Bei den Hittitern ist es die Sonnengöttin von Arena. Bei den Inuit Malina. Und im japanischen Shinto die Sonnengöttin Amaterasu. Natürlich gibt es auch männliche Sonnen, den griechischen Helios etwa oder den Sonnengott in Indien. Aber die Sonne als Göttin ist kein Einzelfall und kein nordisches Kuriosum. Sie zieht sich durch viele Völker und durch viele Zeiten. Manchmal heißt es, Sonnengöttinnen gehörten vor allem in den Norden, also dorthin, wo die Sonne ersehnt und als wärmende Mutter erlebt wird. Das klingt erstmal auch total logisch, finde ich jedenfalls. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn, wie ich schon gesagt habe, auch im anatolischen Hochland, also bei den Hethitern, stand eine große Sonnengöttin im Zentrum des Reiches. Aber Dennoch bleibt die Beobachtung spannend, denn es wäre ja denkbar, dass die Art und Weise, wie die Sonne gedacht wird, ob als Mutter, Königin oder als Herrscher, Krieger oder Richter, hängt vielleicht doch auch davon ab, wie die Menschen ihr Licht in ihrer Landschaft, in ihrem Leben ganz konkret erleben und ob sie es eher ersehnen und als wärmend und nährend empfinden oder eher als zerstörerisch oder problematisch. Dass die Sonne grundsätzlich göttlich verehrt wurde, ist übrigens gut bezeugt. Schon Cäsar schreibt im 1. Jahrhundert vor unserer Zeit über die germanischen Stämme, sie würden nur Sonne, Feuer und Mond verehren, die sie sehen und deren Einfluss sie unmittelbar wahrnehmen könnten. In nordeuropäischen Überlieferungen sind die großen Mütter, die mütterlichen Göttinnen, oft eng mit der Sonne verknüpft. Nicht unbedingt identisch mit der Sonne, aber eben einfach mit ihr verbunden. Durch die Sonne am Himmel schimmert, so erlebe ich es, die große Muttergöttin hindurch. Und all die Asinnen, Diesen, Walküren und Schicksalsfrauen erscheinen mir wie ihre Töchter oder sogar ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen, wie unterschiedliche Repräsentationen von ihr oder von ihrer Kraft. Wer die nordische Sonnengöttin verstehen will, schaut am besten ganz an den Anfang, in die Völuspá, die Weissagung der Seherin in der älteren Edda. Dort wird erzählt, wie die Welt entsteht. Und es heißt: Sonne schien vom Süden auf die Steine der Halle. Da begannen aus dem Grund grüne Pflanzen zu wachsen. Wir hören hier also, erst mit der Sonne beginnen Wachstum und Fruchtbarkeit. Sol kommt aus dem Süden und bringt mit ihrer Kraft das Grün, das Leben, die Pflanzen. Und weißt du was? Das ist auch kein bloßes Bild. Es entspricht ja auch ganz genau unserer alltäglichen Erfahrung. Unser Leben hängt in vielerlei Hinsicht von der Sonne ab. Ihr Licht wirkt auf unseren Körper, auf unseren Geist, auf das Wachstum der Pflanzen und Tiere, auf den Kreislauf des Wassers, auf die Jahreszeiten. Ohne ihr Licht gibt es kein Wachstum und kein Leben. Wir sind also ganz buchstäblich abhängig von ihrer Energie, davon, dass sie uns ihr Licht schenkt. Und ohne Sonne ja auch tatsächlich kein Pflanzenwachstum. Und jetzt wird es geheimnisvoll und vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Und ich hoffe, dass du mir aber dennoch zuhören magst und meiner Erzählung hier folgen möchtest. Denn für mich kommt es jetzt zum eigentlichen Herz der Sonnenkulte und der Faszination mit der weiblichen Sonnengöttin, der Sonnenmutter. Aus der Bronzezeit haben wir viele Belege dafür, dass die Sonne kultisch verehrt wurde. Denk zum Beispiel an den Sonnenwagen von Trundholm. In vielen alten Mythen reist die Sonne tagsüber in einem von Pferden gezogenen Wagen über den Himmel. Und nachts? Nachts reist sie in vielen dieser Erzählungen mit einem Schiff durch das dunkle Meer zurück zu ihrem Ausgangspunkt, um am Morgen erneut im Osten aufzusteigen. Das sind jetzt natürlich keine bronzezeitlichen Erzählungen. Wir haben ja keine schriftlichen Erzählungen natürlich aus der Bronzezeit, sondern spätere. Aber interessant ist, dass diese Bilder sich eben, also dass diese erzählerischen Bilder sich mit Felsritzungen aus der Bronzezeit decken. Da komme ich gleich nochmal zu. Diese nächtliche Schiffsreise der Sonne ist ein schönes Bild, aber es ist natürlich auch mehr als ein Bild, denn sie hat meiner Ansicht nach eine doppelte Bedeutung. Zum einen steht sie für die Nacht, wenn die Sonne für uns unsichtbar ist, aber auch für das Winterhalbjahr, für die dunkle Hälfte des Jahres, durch die die Sonne hindurchreisen muss. Zum anderen steht diese Reise aber auch für die Reise der Seele durch die Gewässer der Unterwelt. Sonne und Seele teilen denselben Weg, hinab ins Dunkle, durch das Meer der Nacht oder das Meer des Jenseits und wieder herauf ans Licht. Oder eben aus dem Licht in die Dunkelheit, ins Jenseits. Hast du dir die nächtliche Sonne vielleicht auch schon einmal so vorgestellt als ein Schiff, das durch dasselbe dunkle Wasser fährt wie die Seelen auf ihrer Jenseitsreise? In den skandinavischen Felsritzungen der Bronzezeit, etwa in Tanum in Schweden, finden wir genau das: Sonnensymbole, Wägen, Pferde und immer wieder Schiffe. Und ein Motiv darin kehrt auffällig oft wieder. Große runde Scheiben umgeben von kleinen Zeichen, die an Vogelfußspuren erinnern oder Man könnte auch sagen, dass sie so ähnlich aussehen wie die Rune Algis, wobei das natürlich nicht hier die Rune Algis ist, aber sie sehen halt so ähnlich aus. Manche Forscher deuten diese Zeichen als Seelen oder als vogelgestaltige Seelenwesen oder auch als Schutzgeister, die aus der Sonne heraus ins Leben treten, hinein in unsere Welt, hinein nach Midgard, in das materielle Universum, also Seelenkraft, die aus dem Licht der Sonne tritt und sich manifestiert. Die Sonne wäre dann der Quell der Seele und der Seelenkraft. Und dazu noch ein kleines Detail, das ich persönlich einfach liebe, auch wenn es natürlich Spekulation ist. Im älteren Fusag steht die Rune Algis, die für Schutz oder den Elch steht, der Rune Sovilo, der Rune der Sonne, unmittelbar voran. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend, also finde ich. Ihr hört ihr ja vor allem meine Ansicht zur Sonne und dazu, zu den Mythen und was das bedeutet. Und an dieser Stelle möchte ich euch etwas über eine persönliche Erfahrung erzählen, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich in Schweden in einer sogenannten Schiffssetzung gesessen. Schiffssetzung ist eine Art Steinkreis in Schiffsform. Also ja, eben kein Kreis, sondern eine Schiffsform aus aufrecht gestellten Steinen, aus Menhiren, die eben ein Schiff nachbilden. Und dieses hier, in dem ich saß, war von etwa 20 bis 30 Gräbern umgeben. Und ich saß dort im Gras zwischen den Steinen und ich spürte sehr deutlich, dass dieser Ort mit den Toten, mit den Verstorbenen zu tun hat und mit ihrer Reise auf die andere Seite. Denn das Schiff der Sonne und das Schiff der Toten überlagern sich hier. Für mich ist das wirklich überdeutlich und es war sehr spürbar. Und solche Schiffssetzungen gehören zum Grabkult und man nimmt an, dass das steinerne Schiff jenes Schiff war, das eben die Toten, die Seelen ins Totenreich tragen sollte. Das Schiff bringt die Seele hinüber, so wie das Sonnenschiff die Sonne durch das nächtliche Meer trägt. Und dann ist da noch die Sache mit Freya. Natürlich viel später als die bronzezeitlichen Felsritzungen und auch als viele der Schiffssetzungen. Also Freya, in der Edda heißt ihre Halle Folkvangr, das Feld des Volkes. Und ihr Saal trägt den Namen Sesrumnir, was sich übersetzen lässt in etwa als Sitzraum oder Raum mit vielen Sitzen. In dieser Halle bestimmt Freya allein die Sitze und wählt unter den Verstorbenen. Sie entscheidet, wer welchen Platz bekommt. Und vielleicht, und das ist jetzt meine Deutung, dürfen wir darin, also in diesen Sitzen, an diesen Orten, an denen dort gesessen wird, Schicksal erkennen oder daraus Schicksal, eine Schicksalsidee lesen. Das Spannende ist, Sesrumnir ist zugleich der Name eines Schiffes. Und damit öffnen sich für mich richtig schöne Querverbindungen zwischen Freya, dem Totenschiff oder dem Seelenschiff, dem Sonnenschiff und genau diesen Schiffssetzungen der Bronze- und Eisenzeit. Vielleicht reisten damit ja nicht nur Seelen ins Jenseits, sondern vielleicht glaubte man auch, dass die Seelen damit wieder zurück ins Leben reisten. Und für mich schließt sich damit auch der Kreis zur keltischen, zur irisch-keltischen, schottischen Grian, also dem Faden von vorhin. Denn die personifizierte Sonne in Irland ist nicht einfach nur die Sonnengöttin oder eben die personifizierte Sonne, sondern sie wird auch als die Königin und Herrin der Elfen in den Hügeln beschrieben und als eine Hüterin der Anderswelt und des Jenseits. Denn, und auch das finde ich wieder super spannend, weil vielen von uns das heute gar nicht mehr so im Bewusstsein ist, aber die meisten Elfenhügel sind eigentlich Grabhügel. Und in den Geschichten um die Schi oder um die Elfen und Alfen wird immer wieder deutlich, dass unter ihnen, also unter den Feen, Elfen, Schi, eben auch die Verstorbenen wandeln und dass viele auch hineinsterben in diese Elfenwelt. Sonne, Elfen, Grabhügel, Seelen, Schicksal, in ganz vielen dieser Sonnenmythen, in denen die Sonne eine Frau ist, laufen genau diese Fäden immer wieder zusammen. Auch beim Zaunreiten und in meinen Kursen verbinden wir immer wieder genau diese Fäden und wirken mit ihnen Magie und Wandel zum Wohle. Wer sich mit den Sonnenmythen beschäftigt, kommt auch am Meer nicht vorbei. Jeden Abend versinkt die Sonne in den Fluten, um am Morgen neu und wieder auferstanden aus den Wellen geboren zu werden. Oder sie fährt eben ganz im Westen mit dem Seelenschiff, mit dem Sonnenschiff davon, um am nächsten Morgen im Osten wieder aufzugehen. Dieser Abstieg ist dabei kein Untergang im Sinne eines Endes, sondern es gehört zu ihrem Wesen. Im Solalied, im Sonnenlied, einem altnordischen Gedicht heißt es: Ich sah die Sonne und es schien mir, als sehe ich eine glänzende Gottheit. Vor ihr verneigte ich mich ein letztes Mal in dieser Welt der Zeit. Und selbst am Ende aller Zeiten zum Ragnarök hört ihr Weg nicht auf. In den nordischen Mythen wird die Sonne von einem Wolf verschlungen. Doch im Vafthrudnismal heißt es: Eine Tochter gebärt Elfenglanz, die Sonne, bevor Fenrir sie verschlingt. Sie soll reiten, wenn die Waltenden untergehen, das Mädchen auf dem alten Pfad der Mutter. Das heißt, die Sonne stirbt, aber ihre Tochter reitet weiter auf dem alten Pfad der Mutter. Werden, vergehen, und wieder werden. Der Tod enthält das Leben und das Leben enthält den Tod. Sie bedingen einander. Es ist dieselbe Bewegung, die wir Abend für Abend am Meer sehen und die hinter der Schiffsreise der Sonne durch die dunklen Gewässer steht. Und damit komme ich dann endlich bei dem Tag an, der der Anlass für diese Folge ist, der Sommersonnenwende. Sie ist der Punkt im Jahr, in dem auch all das sichtbar wird. Die Sonne steht auf ihrem höchsten Stand und im selben Moment beginnt aber auch schon wieder ihr Abstieg. Die Sonne steht in vielen Mythen nicht allein. Oft wird sie von weiblichen Wesen begleitet, die mit Heilung, Schicksal und Gedeihen verbunden sind. Auch die Sonne selbst wird häufig als Heilerin benannt. Darum führen mich die Sonnenfeste immer wieder zu den neun Maiden. Erzählungen über neun göttliche oder übernatürliche Mädchen und Frauen gibt es in vielen europäischen Überlieferungen. Ich habe dazu auch schon eine Folge im Podcast veröffentlicht. Also, wenn du magst, schau doch mal in den vergangenen Folgen nach. Da gibt es auch eine über die neun Maiden. In der nordischen Erzählung über die neun Maiden leben sie auf dem Lyfjaberg, dem Heilmittelberg, zusammen mit Menglöd oder Freya Menglöd. Und in der Erzählung wartet Menglöd dort auf die Ankunft ihres Helden Svipdags. Dessen Name übersetzt bedeutet der plötzlich hereinbrechende Tag. Von den neun Maiden heißt es wiederum, wer ihnen am geheiligten Platze gedenkt und opfert, dem helfen sie aus jeder Not. Für mich passt das sehr gut zur Sonne und zur Sommersonnenwende, denn ab jetzt geht es wieder abwärts und die Zeiten werden vielleicht schwierig. Für mich passt das sehr gut zur Sonne und zur Sommersonnenwende, denn auch wenn die heißeste, die lichteste Zeit des Jahres und auch die Ernte und all das natürlich noch vor uns liegt, ist es doch so, dass mit diesem Punkt im Jahr, mit der Sommersonnenwende, ganz klar wieder das Pendel in die andere Richtung schwingt. Und da macht es Sinn, sich vorher an solche wunderbaren und mitfühlenden und hilfreichen Göttinnen und Geister zu wenden, wie die neun Maiden, und ihnen zu opfern, an sie zu denken für ein gutes Jahr, für ein gutes Hindurchwandern durch die dunkle Zeit. Und darum ist mein ganz persönliches Sommersonnenwendenfest auch immer eng mit den neun Maiden verknüpft. So viel erstmal zu den Mythen. Ich würde aber auch gern noch etwas über die Praxis sprechen, denn auch in der Magie und dem schamanischen Tun können wir uns natürlich von der Sonnenkraft tragen lassen. Ganz ähnlich wie man es vom Mond kennt, nur eben mit der Sonne. Die Grundregel folgt dabei dem Weg der Sonne. Die aufsteigende, zunehmende Sonne unterstützt Wachstum und Vermehrung. Sie hilft uns, uns nach außen zu wenden, im Außen wirksam zu sein. Die absteigende Sonne hilft uns dagegen beim Bannen, beim Reinigen und Fortschicken. Sie erleichtert den Abstieg in die Tiefe, den Abschied und sie lässt uns nach innen kehren. Wer also Zauber für Fruchtbarkeit, Wohlstand und Wachstum wirken möchte, der tut das am besten am Morgen, während die Sonne am Himmel aufsteigt. Und Zauber Für Reinigung, für Klärung, für Abschied, um loszulösen, die würde man nach dieser Regel eben am Nachmittag und Abend machen, wenn also die Sonne absteigt. Die Sonne war übrigens auch eine Heilerin. Das ist bis in die jüngere Zeit im Brauchtum noch bezeugt, etwa in einem kleinen Gebet aus Pommern gegen das Fieber. Liebe Sonne, komm herab und nimm mir die 77 Fieber ab. Du kannst die heilende Kraft der Sonne auch einfangen und aufbewahren. Lade zum Beispiel Wasser, Steine oder einen Trank bewusst mit Sonnenlicht auf, zum Beispiel indem du sie in das Sonnenlicht stellst, und zwar in genau das Sonnenlicht der Zeit, das du auch gerne als Kraft in deinem Gegenstand, in deinem Wasser hättest, also für die Reinigung eher am Nachmittag und wenn es um Wohlstand, Wachstum, Heilung geht, vielleicht eher am Vormittag. Du kannst auch mit Sonnensymbolen arbeiten und mit Zeichen, die du der Sonne weist oder die für dich mit der Sonne zusammenhängen. Ein altes Beispiel aus dem Brauchtum zum Wirken mit der Sonnenkraft ist dabei auch das Johanniskraut, das man am besten, so heißt es zumindest oft, genau zur Sommersonnenwende sammelt, in der Mittagszeit und bei Sonnenschein, wenn das Wetter so bleibt. Hilft, wie es zumindest bei mir hier in der Gegend im Moment ist, dann wird das schwierig mit dem Johanniskraut zur Sonnenwende. Und ja, dann müssen wir unser Johanniskraut eben etwas später sammeln und später ist immer besser als nie. Aber traditionell ist eben tatsächlich, wird davon berichtet, dass besonders rund um die Zeit der Sonnenwende herum das Johanniskraut ganz besonders viel Sonnenkraft trägt. Das Johanniskraut ist ein Kraut der Sonne und des Lichts, mit dem du dir in dunklen Zeiten Wärme und Stärkung in die Seele ziehen kannst. Als Öl oder auch als Räucherung oder tatsächlich auch in der Naturmedizin. Aber da bitte unbedingt nochmal recherchieren und genau nachvollfolgen, wie man Johanniskraut tatsächlich anwendet, wie viel und mit welchen Medikamenten. Denn Johanniskraut ist wirklich kraftvoll und hat auch eine Menge Nebenwirkungen. Aber gerade im magischen Wirken reicht ja oft eine Prise oder eine Räucherung oder auch ein Kerzenzauber mit Johanniskraut. Ein besonders schöner Brauch ist für mich, das habe ich schon erzählt, ein morgendlicher ritueller Gruß an die Sonne. Am liebsten gleich am Morgen, draußen unter freiem Himmel, das Gesicht zur Sonne und barfuß auf der Wiese. Wer mit mir schon mal auf einem Retreat war, in Schottland oder auch woanders, der weiß, dass ich tatsächlich dann jeden Morgen mit den Teilnehmerinnen auch rausgehe und die folgende Übung macht. Also, stell dich auf die Wiese, wenn du magst, oder auch auf die Straße, auf die Terrasse, egal, auch ins Fenster, wenn du magst, natürlich gerne barfuß. Hebe dabei die Arme, wende dich der Sonne zu, im Innen, also in Gedanken, mit dem Herzen, genauso wie im Außen. Atme ein paar Mal tief und ruhig ein und aus. Und wenn du mit den Gedanken ganz bei ihr, bei der Sonne bist, dann sprich. Gegrüßt seist du, Grian, Sunna, Sol, Herrin der Jahreszeiten, die du hoch oben die Himmel durchreißt. Mit großen Schritten wanderst du sicher durch die luftigen Höhen. Du bist die leuchtende Mutter der Sterne. Du steigst herab in den gefährlichen Ozean ohne Schwäche und ohne Angst. Und du steigst erneut auf aus der ruhigen Welle wie eine junge Königin in ihrer Blüte. Ich ende an dieser Stelle dann gerne auch nochmal mit dem rituellen Gruß für gute Ernte und Frieden. Dieser Sonnengruß ist inspiriert durch ein altes schottisch-gälisches Gebet. Wer mag, sagt Grian oder auch Sunna, Sol oder alle drei und ruft damit zugleich die Königin der Elfen und die Hüterin der Anderswelt an. Mach diese Übung so oft du magst und beobachte dabei, was sich in dir bewegt oder auch wie dein Tag sich dadurch verändert. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn du noch tiefer gehen willst, dann beobachte doch in den nächsten Wochen einmal ganz bewusst den Lauf der Sonne. Wo geht sie auf? Wo geht sie unter? Und zu welcher Zeit? Vielleicht spürst du es schon. Die Sonne ist noch so viel mehr als Licht und Wärme. Sie steht am Anfang der Schöpfung, sie reist mit dem Schiff durch das nächtliche Meer wie die Seele durch die Unterwelt. Sie ist Quell der Seele und Königin der Elfen. Und in ihrem Abstieg und Wiederaufstieg zeigt sie uns, dass Ende und Anfang beieinander liegen, dass die Hoffnung nie verloren geht, dass immer noch etwas kommt, ein neuer Morgen, ein neuer Tag. Wenn dich das berührt, was ich hier erzählt habe, und du nicht nur über die Sonne hören möchtest von mir, sondern du vielleicht ihr wirklich begegnen möchtest, im Ritual, im Sonnengruß, aber vor allem ihr begegnen willst im Seelenflug, dann lass dir von mir gesagt sein, das ist erlernbar. Aber es ist ein Weg, kein schneller Trick. Wenn du diesen Weg mit mir beschreiten möchtest, den Seelen- und Hexenflug erfahren willst und dabei auch, wenn du das möchtest, der Sonnengöttin oder eben auch dem Sonnengott begegnen möchtest, dann komm doch in die Zaunreiterschule. Vielleicht auf den alten Pfad der Hexen oder auf den Weg der Völver. Lass uns gemeinsam Magie zum Wohle weben, mit Seelenflug, mit alten Mythen und mit altem Zauber. Lass uns einen Pfad wandeln, der für jede und jeden ein bisschen anders aussieht. Wenn dich das ruft, schau gerne auf meiner Website vorbei unter wirt.tunrita.de. Die Links findest du auch nochmal alle in der Beschreibung zu dieser Folge. Und da sind wir schon wieder am Ende. Das war's für heute. Die Sonne und die Sonnengöttin ist eine unserer stärksten Verbündeten. Sie steht im Mittelpunkt von Magie, Zauber und Seelenkraft. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du das auch so erlebst oder ob dieser Gedanke für dich völlig neu ist. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung. Gerade die Bewertungen bei Apple Podcasts sind übrigens besonders wichtig für mich, weil sie aus irgendeinem Grund immer noch besonders wichtig für das Ranking von Podcasts überhaupt sind. Wenn du einen Wunsch hast oder einen Vorschlag für ein neues Thema, dann schreib mir dazu gerne eine E-Mail oder schreib es mir in die Kommentare. In Kürze wird es dann wieder eine weitere Folge mit einem neuen Thema geben. Bis dahin wünsche ich dir eine gesegnete Sommersonnenwende und überhaupt eine magische Zeit. Mögen Götter, Geister und Ahnen mit freundlichen Augen auf dich blicken. Für gute Ernte und Frieden. Tschüss!